Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Interview.
Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja wahrscheinlich, wenn ihr Startup-Medien verfolgt, dass momentan das wirtschaftliche Klima oder die Rahmenbedingungen dazu führen, dass relativ viele Startups anfangen, ihre Kostenstrukturen anzupassen. Das heißt im Klartext eigentlich damit anfangen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlassen, die Kosten runterzufahren. Und das ist natürlich ein relativ harter Einschnitt für viele Unternehmen und stellt natürlich auch die Gründerinnen und Gründer oder auch das Management vor wirklich schwierige Entscheidungen, vor Entscheidungen, die man eigentlich gar nicht treffen kann oder treffen möchte. Und wir hatten in den letzten Wochen immer wieder mal bei Unternehmen angefragt, ob sie darüber sprechen möchten, was sie ja für Erfahrungen gemacht haben im Zuge der Entlassungen, also wie sich das anfühlt, was man da vielleicht auch daraus lernen kann, warum das auch notwendig ist und vielleicht unumgänglich. Die meisten oder eigentlich alle haben bis jetzt abgesagt, aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass heute Matthias Henze bei uns ist, der CEO und Founder von Jimdo. Jimdo kennt ihr wahrscheinlich, ist ein Webbaukasten für Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständige, ist schon unglaublich lange im Gespräch. Matthias war auch hier in einer der allerersten Folgen schon mal zu Gast, damals haben wir über Corona gesprochen. Jetzt, wie gesagt, geht es um das ja unschöne Thema Entlassungen. Und ich finde es großartig, dass er sich die Zeit nimmt, seine Learnings zu teilen. Da steckt wirklich viel drin. Ich glaube, das sollte jeder hören, der sich möglicherweise ja auf so eine Situation mal vorbereiten möchte oder zumindest im Hinterkopf haben möchte, was es auch mit einem selbst macht. Deswegen freut euch jetzt trotz des traurigen Anlasses auf Matthias Henze, den CEO und Founder von Jimdo.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily Interview.
Sehr schön. Ja, ich freue mich sehr. Ich bin mit Matthias Henze verbunden, CEO und Founder von Jimdo. Hallo Matthias.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, ich habe gerade geguckt, du warst schon mal hier zu Gast in der Folge 3. Also wir sind ja jetzt bei Folge 1600 irgendwas und du warst bei Folge 3 hier. Also viel, viel früher geht es fast gar nicht. Ja, also großartig, dass wir wieder sprechen. Wie geht's denn?
Gut, danke.
Ja, nee, das freut mich zu hören, weil der Anlass, warum wir sprechen oder warum wir Kontakt aufgenommen haben mit dir, ist ja kein ganz so schöner. Ihr habt eine Entlassungswelle hinter euch. Da wollen wir gleich mal im Detail reingehen und vielleicht mal auch nach den Learnings suchen, die vielleicht auch für andere drin stecken. Und ich finde es großartig, dass du darüber sprichst und deine zumindest Erfahrungen teilst. Aber vielleicht bevor wir da reingehen, erzähl erst mal kurz, was Jimdo macht und wie vielleicht auch die letzten 1-2 Jahre für euch waren.
Genau, Jimdo ist ja originell, in 2007 haben wir gegründet als Webseitenbaukasten mit der Mission Pages to the People. Und das haben wir, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Wir sind dann ja relativ schnell und auch gut gewachsen. Und seit 2017 fokussieren wir uns aber auf ein spezielles Segment. Das sind die Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen, weil wir einfach gesehen haben, dass das ein Segment ist, was uns sehr liegt. Das sind einfach Menschen dahinter, die uns wichtig sind. Und wir haben auch gesehen, dass wir für die eigentlich noch viel mehr tun können. Und da haben wir in 2017 angefangen, einen neuen Webseitenbaukasten zu bauen. Und aber schon da war da klar, dass es nicht nur beim Webseitenbaukasten bleiben würde, sondern dass wir versuchen, noch mehr Probleme für unsere Kunden abzunehmen. Und plakativ haben wir zum Beispiel einen Rechtstextegenerator zusammen mit Trusted Jobs entwickelt, der automatisch Impressum, Datenschutz und so weiter generiert und auch aktuell hält. Und so können wir unseren Kundinnen und Kunden Abmahnschutz obendrauf geben, was die Kleinen halt wirklich brauchen, ja, weil die größeren Unternehmen können sich Anwälte nehmen. Die Kleinen haben einfach Angst, abgemahnt zu werden. Und so können wir denen wieder ein bisschen mehr Mental Load nehmen. Und damit sie sich auf das konzentrieren können, was sie nämlich wirklich machen wollen. Und das ist in ihrem Business selber arbeiten. Und diese Transformation oder diesen Weg haben wir 2017 angefangen. Und da sind wir weiterhin dabei. Und es macht super viel Spaß. Und da wird sich jetzt auch in 2023 viel bei uns tun.
Mhm. dieser Markt ist generell sehr in Bewegung. Ne? Momentan jetzt ist natürlich AI so, dass die Sau, die durchs Dorf getrieben wird überall, aber also man sieht so immer wieder Videos von Webseiten, die sich fast schon selbst generieren, hat man so das Gefühl. Aber auch generell, es gab, glaube ich, jetzt während Corona gab es Börsengänge von Squarespace, wenn ich es richtig weiß, und Wix.com. Ne? Die sind, das ist eigentlich ein ganz guter Benchmark wahrscheinlich für euch. Es sind ja auch Webbaukästen, die beide ein paar Milliarden wert sind. Ne?
100%. Und hier ist aber auch Wix und Squarespace sind ein bisschen in anderen Segmenten unterwegs, also ein bisschen eher größere Unternehmen, und wir fokussieren uns hier wirklich auf Gründerinnen und Gründer, Solo, Selbstständige und Kleinstunternehmen, und für die wollen wir eben gerne auch mehr machen.
Ist aber, glaube ich, trotzdem ganz gut, wenn es irgendwie Benchmarks gibt, so also Orientierungspunkte, die zumindest nicht ganz schlecht performen, ne?
Klar, Benchmarks sind immer hilfreich, ja, dass man einfach mal gucken kann, wie geht es den anderen, und man kann halt auch immer, das Gute ist, auch wenn man Public Companies hat, kann man auch immer noch sehen, okay, was funktioniert bei denen und was sind die Learnings für uns daraus, um den eigenen Weg einfach anzupassen.
Jetzt sagt man ja immer, jedes noch so große Unternehmen hat ja mal als Zwei-Mann-Garagenfirma angefangen, also war immer mal ein ganz, ganz kleines Unternehmen. Wie ist das bei euch, so die kleinen Unternehmen, wann werden die groß und werden vielleicht auch wieder wachsen aus eurem Produkt raus? Wie lange bleiben Kunden bei euch?
Die Kunden bleiben sehr lange bei uns, und die Hauptkundengruppe von uns sind auch sind Unternehmen, die eher nicht skalierend sind, so wie wir das in der Tech-Branche ja verstehen, sondern da geht es von einer Trauerrednerin über eine Bäckerei, ein Yoga-Studio, Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Restaurants, ja, quasi über wirklich alle Segmente hinweg, Freelancer, Fotografen, Hochzeitsplaner, ja, alles. Aber das sind typischerweise sind das eben Unternehmen, die können wachsen, aber eben nicht auf der skalierenden Ebene, wie wir das im Tech-Bereich dann halt immer verstehen. Und das heißt, deshalb bleiben die Kundinnen und Kunden auch sehr, sehr lange bei uns.
Man hat so, wenn man Crunchbase anguckt, dann hat man so das Gefühl, ihr seid sehr, sehr kapitaleffizient unterwegs. Ne? Ihr habt unglaublich lange fast gebootstrapped, glaube ich, so sieht es fast aus, mit sehr, sehr wenig Kapital. Ich glaube, damals gab es auch generell weniger Kapital in der Startup-Szene, aber da stehen bei Crunchbase, glaube ich, nur ein paar hunderttausend Dollar, und dann habt ihr irgendwann, glaube ich, in 2015 eine größere Runde gedreht, ne?
Korrekt. Wir haben angefangen mit ein paar Angels, ja, und haben ganz zum Start ungefähr 500.000 Euro zur Verfügung gehabt in 2007. Und dann haben dann eigentlich gebootstrapped weitergemacht bis 2015, als wir dann eine 25 Millionen Runde mit Spectrum Equity, so einem Growth Fund aus den USA gemacht haben. Aber ja, wir sind insgesamt, glaube ich, sehr, sehr kapitaleffizient unterwegs.
Und man hat eben so wahrscheinlich das Gefühl, dass ihr grundsätzlich eure ganzen Zahlen ganz gut kennt. Ne? Ihr wisst, du hast gerade gesagt, ihr wisst, wie lange ein Kunde bleibt. Ihr wisst, was ihr mit so einem Kunden verdient. Also Customer Lifetime Value ist wahrscheinlich relativ klar. Customer Acquisition Costs kennt ihr. Jetzt reden wir gerade vor dem Hintergrund, dass sich das Marktumfeld ein bisschen dreht. Da habe ich gedacht, ist das bei euch im Bereich der Solo-Selbstständige und so weiter, so Kleinstunternehmen überhaupt der Fall? Weil da hat man ja eigentlich während Corona so einen richtigen Boom gesehen. Da sind ja ganz viele auch, ich weiß nicht, kleine Läden, die dann zum Beispiel angefangen haben, Shopify-Stores zu eröffnen, braucht ihr eine Website und so weiter. Ist das nicht eigentlich, hat euch das nicht total in die Karten gespielt auch?
Also am Anfang der Pandemie war das auf jeden Fall so, ja. Da war vor allen Dingen natürlich die Unternehmen, die dann gezwungen waren, online zu verkaufen, mussten eine Online-Shop-Lösung haben. Das haben wir auch gemerkt, und für die hatten wir zu der Zeit oder haben wir auch immer noch ein sehr gutes Produkt, wo der Einstieg in das E-Commerce eben sehr leicht gelingen kann. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass die Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen die größten Verlierer der Pandemie waren, weil die Hilfen zum Teil nicht richtig zugeschnitten waren und weil das Marktumfeld für sie einfach extrem schwierig war. Insofern waren viele in der Zeit einfach echt ziemlich gebeutelt. Das Gute an den kleinen Unternehmen ist, dass sie natürlich eine unglaubliche Resilienz haben und auch sehr anpassungsfähig sind. Also da kann ich dir Geschichten erzählen. Es ist unglaublich, was die Menschen in der Zeit einfach geleistet haben. Und jetzt muss man halt ein bisschen gucken, wie es weitergeht.
Genau, weil du sagst, Geschichten erzählen. Ich glaube, das hast du beim letzten Mal hast du auch schon gesagt, ihr seid relativ nah dran an euren Nutzern. Ne? Das ist so fast eine Community ein bisschen. Ne?
100%. Also die Menschen hinter den Unternehmen sind uns sehr wichtig, und mit denen klickt es einfach immer. Also ich spreche mindestens mit zwei Kunden oder Kunden pro Woche, und ich kann ja sagen, es ist so ein bisschen wie Sport machen, weißt du? Du denkst so, oh, soll jetzt laufen gehen und so, hast ja auch einen vollen Terminkalender und dann rede ich mit denen und höre die Geschichten und was die antreibt und das ist total geil. Diese Menschen, die haben halt irgendwann auch Mut übernommen für sich selber und meistens eine Sache, ja, die jammern nicht rum, sondern die wissen, dass sie die Sachen, nur die Sachen beeinflussen können, die in ihrem Umfeld dann auch wirklich beeinflussbar sind. Dies sind alles Grundoptimisten, die wollen alle was bewegen. Das ist wirklich, wirklich geil. Viele von denen sind auch sehr, sehr wertorientiert unterwegs, weil sie halt immer nur die richtigen Sachen halt auch machen wollen. Und gesellschaftlich sind sie auch super wichtig für uns, weil sie halt für Vielfalt sorgen. Ja, die machen ganz viele Sachen mit Leib und Seele. Und das sehen wir als Gesellschaft gar nicht richtig, was die wirklich für uns leisten.
Jetzt hatte ich im Vorgespräch schon kurz gefragt, ob das heute ein trauriges Gespräch wird, weil, wie gesagt, ihr habt eine Entlassungswelle oder war zu lesen, dass eine Entlassungswelle bei euch stattfinden musste. Ich finde, also von außen betrachtet, das ist ein sehr, sehr harten Schritt, ne? Zumal du hast jetzt gerade gesagt, die Nutzerinnen und Nutzer sind eng an euch dran, aber wahrscheinlich das Team ist ja nochmal ein engerer Zirkel. Vielleicht kannst du mal kurz die Hintergründe erläutern und dann auch, was das mit einem macht. Das finde ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man in so einer Dimension sich von Mitarbeitern trennen muss.
Genau, also erstmal vielleicht, wie kommt es zu der Entscheidungsfindung? Ja, also wir haben natürlich auch das Marktumfeld logischerweise beobachtet und wir gucken natürlich sehr stark auch drauf, wie es unseren Bestandskunden geht. Und wir haben ja sehr, sehr viele Bestandskunden und die Kündigungsraten sind für uns schon entscheidend, wie es unserem Business dann halt auch einfach geht. Und wir, wie gesagt, die kleinen Unternehmen waren in der Corona-Krise schon ziemlich gebeutelt. Wir als Jimdo haben das nicht so stark gemerkt, aber es geht ja jetzt dann auch vor allen Dingen Ende des letzten Jahres, war es ja so, okay, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass eine Rezession kommt. Und dann haben wir uns auch logischerweise damit auseinandergesetzt, was bedeutet das denn für unsere Kunden? Und wir haben zusammen mit dem IFO-Institut aus München, das kennst du ja wahrscheinlich, die bringen den bekannten IFO-Index raus, bringen wir jetzt seit einem guten Jahr auch den Jimdo IFO-Index raus. Mhm. Wir konnten also mithelfen, dass die kleinsten Unternehmen in den großen IFO-Index mit aufgenommen werden. Und der Jimdo IFO-Index beleuchtet eben nur die Selbstständigen. Und da können wir eben sehen, dass die Geschäftslage deutlich unter der Gesamtwirtschaft liegt. Ja. Und das also schon über die letzten 12 Monate, seit wir den erheben. Und das IFO-Institut fragt ab und zu aber auch nochmal die Sonderfrage nach der Existenzbedrohung. Und die ist auch deutlich höher als die in der Gesamtwirtschaft. Und wenn du dann ein Unternehmen bist, so wie Jimdo, dass du einfach viele Bestandskunden in dem Segment hast, dann ist natürlich auch die Aufgabe, als Unternehmer eben vorausschauend zu handeln und sich auf ein Szenario vorzubereiten, dass das Unternehmen auch in einem Szenario, wo vielleicht einige Bestandskunden dann auch wegbrechen, dass das Unternehmen trotzdem in einer guten Lage ist. Und deshalb mussten wir dann die schwere Entscheidung treffen, um einfach vorausschauen zu handeln, dass wir halt auch einfach von unseren Kosten dementsprechend aufgestellt sind, dass wir 2023 sehr gut meistern können. Und deshalb haben wir uns für den Schritt dann entschlossen. Mhm. Wie du schon gesagt hast, das ist ein harter Schritt, ja, und das ist auch das Letzte, was man dann quasi gerne wirklich macht. Das heißt, wir haben vorher logischerweise auch schon alle anderen Kosten weiter runtergefahren und mussten den Schritt dann aber zusätzlich eben gehen. Und der Schritt ist hart, vor allen Dingen auf der zwischenmenschlichen Ebene, aber unternehmerisch leider manchmal einfach unausweichlich.
Wie weit muss man dann in die Zukunft gucken?
Man muss so in die Zukunft gucken, dass man auf jeden Fall für die Zeit, die man denkt, die es dauern wird, einfach gut aufgestellt ist. Ja. Und ja, also für mich auch als CEO ist ja die Aufgabe immer sicherzustellen, dass wir in sicherem Fahrwasser sind. Und wir können natürlich nicht alles voraussehen, aber wir haben uns jetzt so aufgestellt, dass wir meiner Meinung nach uns da jetzt erstmal keine Sorgen machen müssen.
Bei Gründerszene, glaube ich, war mal so ein neunmal kluger Artikel zu lesen. Ich will jetzt gar nicht zitieren von wem, aber da hat jemand gesagt oder behauptet, dass Entlassungen, wenn man im großen Stil Entlassung vornehmen muss, das eigentlich immer ein Fehler des Management ist, weil man falsch eingestellt hat, also zu viel, zu euphorisch. Zählt das für euch auch? Weil ich hätte gesagt, für Startups, die sag mal, so eine große Runde nach der anderen machen, könnte das stimmen. Aber bei euch, ihr seid ja wie gesagt sehr, sehr nah am Cashflow eigentlich, ne?
Genau, wir haben, und wie du auch schon gesagt hast, wir haben ja auch sehr gute historische Daten und insofern können wir unser Business schon sehr gut abschätzen. Hier war es jetzt wirklich so, dass es einfach vorausschauend auf 2023 ist, wo du einfach davon auch ausgehen musst, dass da ein größerer makroökonomischer Effekt ist, der auch nicht nur in unseren Händen liegt. Ja. Wir sind vorher auch personell gut gewachsen, aber trotzdem war es wirklich eine vorausschauende Maßnahme auf 2023.
Wie trifft man dann die Entscheidung, wer gehen muss? Ich finde das ja, wenn man, das eine ist ja quasi die Entscheidung, dass Leute gehen müssen, ne? Oder dass man es gesund findet, wenn das Unternehmen, das Team sich verkleinert und die Kosten runterkommen. Aber dann kommt ja die zweite Frage, wer geht? Macht man das dann anhand von Abteilungen, weil man einfach sagt, bestimmte Bereiche werden jetzt vielleicht gerade in der nächsten Zeit nicht mehr gebraucht? Oder sagt man, die letzten, die gekommen sind, müssen als erstes wieder gehen? Oder sagt man irgendwie, man sortiert, so ein bisschen wie Mark Zuckerberg das gemacht hat, oder Google, glaube ich auch, man sortiert die aus, die am schlechtesten performen?
Da spielen ganz, ganz unterschiedliche Sachen eine Rolle.
Ja? Okay, also es gibt nicht die Faustformel.
Es gibt nicht die Faustformel, nee.
Ja, nee, kann ich mir auch vorstellen. Also das ist wahrscheinlich, ich kann mir, also wie gesagt, Matthias, ich möchte auch nicht mit dir tauschen. Ich glaube, gerade in der Dimension ist das, ja, das war, glaube ich, bei euch ungefähr 15%, ne, des Unternehmens, von denen ihr euch trennen musstet, ne?
Ja, genau, 15%.
Ja. Ist das... Für einen persönlich ist das dann, also jetzt ich will jetzt nicht, dass du hier so dein Innerstes nach außen kehren musst, aber trotzdem nochmal, was macht das mit einem selbst? Also ist das dann so ein Moment der Niederlage oder der schlaflosen Nächte oder sagt man einfach, das ist dann auch Teil eines normalen und weil das, also ich habe ja hier oft VCs, die sagen einfach, das gehört dazu, ne? Also dass ein Unternehmen pleite geht, gehört dazu, dass Unternehmen Kosten runterfahren müssen, gehört dazu. Wie selbstverständlich oder wie abgebrüht kann man damit umgehen?
Es sind, also man muss das im Prinzip auf zwei Ebenen trennen. Das eine ist quasi die unternehmerische Entscheidung, die eigentlich relativ klar und rational ist. Mhm. Und die unternehmerische Entscheidung ist dann auch ehrlich gesagt das, was mir in der Situation dann einfach die emotionale Kraft dann auch gibt, diese Situation dann einfach durchzumachen, ja. Mhm. Und emotional ist es halt einfach super anstrengend für alle Beteiligten. Es gewinnt keiner. Es sind Leute, die man trifft eine Entscheidung für Menschen, die das Beste für das Unternehmen gegeben haben und uns auch dahin gebracht haben, wo wir jetzt stehen. Mhm. Ja. Und denen dann sagen zu müssen, sorry, für dich geht's jetzt hier nicht weiter, mhm. Ist einfach hart. Ja, was mir einfach hilft, ist dann die Klarheit im Kopf, einfach zu wissen, das ist jetzt für das Unternehmen die richtige Entscheidung, die treffe ich jetzt mit. Und dafür trage ich dann auch die Verantwortung. Nur wenn ich der absoluten Überzeugung bin, dass es das Richtige für das Unternehmen ist, kann ich sowas auch durchziehen.
Mhm. Also geht man dann quasi mit einer Zielgröße rein und sagt, so und so viel Kosten müssen gedrückt werden? Ich frage deswegen, weil wie kann man sich denn sicher sein, dass man jetzt quasi mit der Menge, die gegangen sind oder gehen mussten, auch wirklich quasi, sagen wir, das Maß schon erreicht ist? Weil man hat es jetzt zum Beispiel bei Go Student war das zu sehen, da hat das so ein bisschen so das Gefühl einer Salamitaktik und dann kann das natürlich, glaube ich, auch zu extremen Verunsicherungen im Team führen, ne? Wenn man da immer wieder so alle 3 Monate kommt und sagt, jetzt müssen wir nochmal irgendwie 5% gehen lassen.
Ja, nee, man will das nur einmal machen. Also ja. Und wir haben uns eine Zielgröße gesetzt auf der Kostenseite, wo wir hinwollen. Mhm. Und die haben wir auch so gesetzt, dass wir uns sehr sicher sind, dass wir das nicht nochmal machen müssen, sondern es ist dann auch, man will dann auch zu dem Team gehen, das weiter da ist, und zu sagen, so, das war's jetzt. Und jetzt können wir uns aber auch eigentlich sicher sein, dass da in der nächsten Zeit erstmal nichts kommt, außer es passiert jetzt wirklich was ganz, ganz Abstruses.
Mhm. Bei Elon Musk sieht man es ja auch gerade bei Twitter, der da ja so durchgeht wie so ein Rambo und einfach jeden rausschmeißt, der sich nicht rechtzeitig versteckt, ne? Und trotzdem die ganze Zeit aber sagt und kriegt auch Applaus dafür aus Reihen des Silicon Valleys, dass er trotzdem den Laden am Laufen hält. Wie ist das bei euch? Also nimmt das dann Geschwindigkeit raus? Fangen vielleicht sogar andere Leute an, sich noch umzugucken und man verliert sogar Leute, die man vielleicht eigentlich behalten wollte? Oder ist man einigermaßen trotzdem auf Kurs und es wird nur einmal so quasi alles neu organisiert und die Rollen ein bisschen neu verteilt?
Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie man damit dann danach auch einfach umgeht. Und wir waren sehr klar in unserer Kommunikation, und das haben wir dann auch gemacht, dass wir halt auch gesagt haben, okay, ist klar, wir sind jetzt weniger Leute, und es ist natürlich klar, dass wir unsere Roadmaps jetzt nicht einfach so weitermachen können und sagen können, okay, wir sind jetzt 15% weniger, aber das Arbeitspensum bleibt. Sondern wir haben das für uns einfach so gemacht, dass wir uns einfach nochmal refokussiert haben auf die Sachen, die jetzt für uns extrem wichtig sind und auch, glaube ich, mit einer sehr klaren Vorstellung jetzt reingegangen sind, was jetzt in den nächsten Monaten einfach passieren, was wir machen wollen. Und das hat dem Team, glaube ich, auch die Sicherheit gegeben, okay, wir wissen schon, was wir hier machen, und wir haben das Team übrigens auch in diese ganzen Prozesse dann sehr mit einbezogen. Mhm. Und das war, glaube ich, hilfreich, um neues Vertrauen einfach aufzubauen.
Wie, also weil du sagst Team und du hast auch gerade von wir gesprochen, wer ist denn dann in so einem Fall dein Sounding Board? Also weil ich glaube, aber in diesen dunkelsten Stunden ist ja ein Geschäftsführer meistens erstmal alleine oder ein Gründer, ne? Wie geht sowas vonstatten?
Ja, korrekt. Also es ist letztendlich, trage ich dafür natürlich die Verantwortung, aber ich habe natürlich mein Team um mich herum, und wir das erweiterte Leadership-Team hat das haben wir zusammen gemacht, mhm, und das ist auch eine wirkliche Teamleistung, sowohl dann natürlich den Tag, aber auch vor allen Dingen auch alles, was danach dann kommt. Da sind wir, glaube ich, sehr klar, und das war auch ein echt richtiges Teamwork.
Also ich finde ich trotzdem ganz schön krass, muss ich sagen. So nach vorne raus, also, oder vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, gibt es denn da jetzt noch Learnings, die du teilen kannst? Also gibt es denn vielleicht so Do's und Don'ts, wo du sagst, boah, das hätten wir lieber gerne anders gemacht, oder auch Dinge, wo du sagst, die muss man sich auf jeden Fall, also jetzt, ne, zum Beispiel eben Salamitaktik vermeiden, ist, glaube ich, so eins der Themen, die man vermeiden möchte. Aber gibt es andere Sachen, wo du sagst, wenn man vor dieser harten Entscheidung steht, dann geht am besten so und so vor?
Ja, das Erste ist, glaube ich, tatsächlich, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, dass man sich sicher ist, wirklich diese Salamitaktik zu vermeiden. Also das weiß ich, mache das jetzt einmal. Das Zweite ist, dass es auch klar sein muss, dass man danach einfach den Fokus neu setzt, beziehungsweise die Unternehmensziele an das neue Szenario eben tatsächlich einfach anpasst. Das Dritte ist, mit einer absoluten Transparenz reinzugehen oder auch über den ganzen Prozess möglichst transparent zu sein und auch danach transparent zu sein, was man dann auch macht. Denn das, was man eigentlich, also was natürlich die Aufgabe ist, dann sehr, sehr schnell wieder ins Doing zu kommen und weiter gut exekuten zu können. Und da muss man sich auch im Voraus eigentlich schon einfach Gedanken machen, wie man das denn am besten macht. Ich glaube, wenn man das wirklich bedenkt, dann kann man da gut durchkommen, aber man muss sich auch, also das ist, also cool ist es auf jeden Fall nicht, ja. Mhm. Ein bisschen neu sortieren muss man sich danach auf jeden Fall.
Und man sieht immer wieder, es gibt so Listen, die dann kursieren, wo dann Unternehmen versuchen, Mitarbeiter zu vermitteln und so weiter. Ist das so ein typischer, so ein Standard, den man dann macht, dass man versucht, irgendwie noch zu helfen, oder hat man da auch gar nicht den Kopf dafür, weil man sowieso irgendwie, keine Ahnung, in einem Modus ist, den man so eigentlich nicht kennt?
Das ist ein bisschen individuell, ja, und ich sehe auch unterschiedliche Firmen das unterschiedlich handhaben. Unsere Aufgabe habe ich schon die ganze Zeit immer so verstanden. Also wir wollen, wenn uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann helfen lassen, helfen wir gerne, ja, und versuchen wirklich alles Mögliche zu tun, damit sie dann den nächsten guten Job für sie einfach bekommen. Mhm. Und das heißt, wir haben das auch gemacht, und wir haben wirklich versucht zu helfen, wo es denn ging.
Aber das heißt jetzt erstmal, also sag mal, das Kapitel ist zugeschlagen, jetzt schaut man nach vorne, und vielleicht kannst du mal sagen, wie geht es jetzt weiter bei euch? Was sind so die nächsten großen Schritte?
Wir sind voll dabei, und wir sind auch sehr optimistisch, was 2023 angeht, was unsere eigene Roadmap angeht. Und wir, habe ich ja schon gesagt, wir konzentrieren uns auf dieses Segment der Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen, und da launchen wir noch weitere Produkte. Da sind wir auch gerade in der Alpha-Phase von ein, zwei Sachen, die sehr spannend sind, die wir dann auch an den Markt bringen. Und da freue ich mich drauf, weil ich glaube, dass es unseren Kundinnen und Kunden sehr, sehr weiterhelfen kann. Und insofern bin ich sehr gespannt.
Und jetzt muss ich trotzdem mal fragen, habe ich ja eingangs schon gesagt, AI, ist das für euch ein Thema? Weil man sieht, man hat irgendwie das Gefühl, da Dinge verselbstständigen sich gerade. Ne? Also man hat, dass man wirklich über Spracheingabe irgendwann Präsentationen, Webseiten und solche Geschichten, vor allem sagen wir, kleinere Webseiten, wie vielleicht in eurem Segment dann machen kann. Ist das ein Thema, was für euch kritisch wird oder seid ihr da sogar vielleicht dran, sowas selbst zu basteln?
Also ich glaube, das ist eine ganz große Opportunität für uns. Wir haben ja 2017 dann angefangen oder haben wir einen neuen Webseitenbaukasten gebaut und der fiel damals schon in die Kategorie AI Website Builder, weil das, was wir halt machen, ist, wenn jemand zu uns kommt und eine Website erstellt, fragen wir den am Anfang Fragen und dann versuchen wir schon zu gucken, ob die Person irgendwo schon Inhalte im Netz hat, sei es bei Facebook oder bei Google Places, und dann nutzen wir all diese Informationen, um denen dann eine personalisierte Webseite zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Webseite ist idealerweise dann auf die Industrie schon angepasst, ne? Und dann also zum Beispiel ein Fotograf, der hat ganz viele Bilder auf der ersten Seite, der hat eine Menüstruktur, die passt, während ein Restaurant, da gibt es halt logischerweise Menü als Punkt, da ist auch Google Maps, Öffnungszeiten, Telefonnummer sind ganz weit vorne dann. Ja, und da haben wir schon immer Teile von AI mit verwandt, wobei das eher, ehrlich gesagt, eher Smart Use of Data war. Mhm. Und insofern experimentieren wir natürlich die ganze Zeit dann auch intern mit AI und ich glaube, dass das für unser Kundensegment tatsächlich richtig cool ist, weil wir da den Menschen einfach noch auf einer ganz anderen Ebene einfach weiterhelfen können.
Super. Du, jetzt muss ich einmal nochmal fragen, bei euch, ich hatte mir hier notiert, Japan, das war ja bei euch so eine verrückte Geschichte mit Japan nochmal, ne? Die musste, also wie geht's Japan gerade? Hat das immer noch den Stellenwert, wie es vor 2 Jahren hatte?
Ja, Japan ist nach wie vor ein sehr großer Markt für uns. Ist echt cool.
Ja, und das war ja mehr aus Zufall entstanden damals, ne?
Genau, es war einfach, wir waren ja eines der ersten Startups, die damals auf TechCrunch gefeatured wurden und das hat jemand in Japan gelesen, der fand das cool und ist dann nach Hamburg geflogen und dann haben wir einen Deal gemacht und die machen das ganze Country Management in Japan für uns und das ist eine super coole Partnerschaft.
Cool. Also, fantastisch, Matthias. Ich finde es total nett, dass du dir die Zeit genommen hast und alles andere selbstverständlich über sowas auch öffentlich sprichst, denn wir haben hier wirklich ein paar Leute schon angefragt, ein paar Startups und die Gesprächsbereitschaft bei dem Thema, bei Finanzierungsrunden ist immer groß, ne? Aber bei solchen Themen muss man sagen, überproportional kleiner. Also von daher ganz, ganz lieben Dank, muss ich sagen.
Ja, es ist halt, es gehört halt gewisser, also ich gebe den VCs in einer gewissen Weise halt auch recht. Ja? Ich meine, Jimdo gibt es jetzt seit gut 15 Jahren und wir haben viele Höhen, aber auch einige Tiefen gehabt. Und ehrlich gesagt, die Tiefen sind die Phasen, wo man am meisten lernt und wo manchmal auch für sich selber dann trotzdem auch wieder eine Chance steckt, die muss man dann erstmal wieder sehen und finden. Aber so sehe ich es in unserem Fall eben auch.
Aber ich finde, diese Nüchternheit da reinzubringen und versuchen, du hast es ja vorhin sehr, sehr gut beschrieben, man muss jetzt Leute entlassen, die das Unternehmen mit aufgebaut haben und an den Punkt gebracht haben, wo man heute ist. Das ist schon, finde ich, ein Kunststück. Also jetzt gar nicht im Sinne von, ich wollte es gar nicht kritisieren, sondern ich finde es auch beeindruckend, wenn man das irgendwie trennen kann. Ist nicht selbstverständlich, weil als Unternehmer hast du ja immer das Unternehmen im Blick. Du musst ja darauf achten, dass der Organismus weitergeht, ne?
Ganz genau. Also es ist halt die Aufgabe für mich als Unternehmer dass es uns einfach gut geht und dass auch dass wir einfach so aufgestellt sind, dass wir die Schritte gut gehen können. Und da zählt auch manchmal einfach, dass das Unternehmen insgesamt auch finanziell gut aufgestellt ist, eben dazu. Und in unserem Fall als kapitaleffizientes Unternehmen sowieso.
Und du, ich höre raus, du hast jetzt, ich weiß gar nicht, ob du die Anekdote kennst, aber der Finn Hensel hat ja bei Movinga damals auch Leute entlassen müssen und die haben ja diesen super GAU gehabt, dass sie allen Leuten, die beteiligt waren, eine falsche E-Mail geschickt hatten. Die bleiben durften, haben die Mail bekommen, ihr müsst gehen, und die gehen mussten, haben die Mail bekommen, du darfst bleiben. Also es war wirklich exakt phasenverkehrt. Der schlimmste Tag in seinem Leben, hat er mal erzählt, ja. Und sowas hast du nicht erlebt, glaube ich, ne?
So kleine Sachen erlebt man in dem Prozess, glaube ich, immer. Also du versuchst dich natürlich sehr, sehr penibel und genau darauf vorzubereiten, dass solche Sachen nicht passieren. Aber kleinere Sachen gehen auch an so einem Tag einfach schief und damit muss man dann umgehen. Es ist aber natürlich, diese Fehler tun richtig weh, ja, weil es da eben auch um die einzelnen Menschen dahinter geht. Und das ist, deshalb muss man sich wirklich sehr, sehr gut vorbereiten.
Okay, dann nehmen wir das noch als letztes Learning mit. Wer das wirklich macht, der muss sich vielleicht auch empathisch auch mal reindenken. Da gegenüber sitzt ein Mensch und für den geht es ja wirklich dann um die Zukunft. Matthias, ich fand es ganz, ganz großartig. Wie gesagt, vielen Dank, dass du es geteilt hast. Nach vorne raus, finde ich, klingt es toll, was du erzählst. Ich drücke die Daumen und wenn, sagen wir, euer AI-Konzept ein bisschen weiter ist, können wir gerne nochmal sprechen, wenn du magst.
Sehr gerne. Freue mich drauf.
Danke dir, ne? Bis dann.
Alles klar. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war also Matthias Henze, der CEO und Founder von Jimdo. Und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Es war wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch. Ich finde es großartig, dass Matthias so ehrlich und authentisch darüber gesprochen hat und vor allem sich auch die Zeit genommen hat und bereit war, überhaupt darüber zu sprechen. Wie gesagt, nicht selbstverständlich. Wir haben andere angefragt, die das nicht machen wollten. Kann man auch verstehen. Ist ein Thema, was man wahrscheinlich schnell vergessen und abhaken möchte. Nichtsdestotrotz oder umso wichtiger, dass Matthias sich die Zeit genommen hat. Dafür nochmal expliziten Dank an Matthias. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch Spaß gemacht haben sollte oder ihr das interessant fandet, dann wie immer die Bitte, empfehlt das gerne weiter. Wir freuen uns immer über Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Und ich soll immer mal darauf hinweisen, dass ihr uns vielleicht auf Spotify kurz bewerten könnt. Denn das geht zum einen ganz schnell und zum anderen hilft es dem wundervollen Algorithmus von Spotify, den wundervollen Podcast von Startup Insider zu entdecken. Das wäre richtig cool. Deswegen dafür vielen Dank. Dauert auch wirklich nur eine halbe Minute. Und dann habt ihr uns auf jeden Fall einen großen Gefallen getan. Dafür vielen Dank und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.